Wir wollen beten. Ja, treuer himmlischer Vater, einst schritten wir im Dunkel. Und jetzt dürfen wir im Licht stehen, weil uns das Licht deines Sohnes erleuchtet hat. Und jetzt soll uns ausstrahlen der Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums Christi. Und wir fühlen uns oft so schwach und matt und dunkel. Und da steht eine Verheißung, dass wir das sein sollen und tun sollen. Aber wir wissen eines, in unserem verfallenden äußeren Menschen bist du in uns, lebst in uns, wirkst in uns. Auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und das dürfen und durften wir immer wieder erleben, dass deine Gnade und dein Licht uns Wegweisung waren in dieser Zeit. Immer wieder wollen wir dich bitten, dass du uns zubereitest auf deinen großen Tag und dass du auch diese Tage, diese Stunde heute dazu benutzen mögest, damit wir dem Ziele näher kommen. Segne alle unsere Brüder und Schwestern weltweit, die Gemeinde, die du dir erwählt hast, die oft in den ärmlichsten und ärmsten Verhältnissen lebt, verfolgt unter vielen Leiden und Ächzen und Stöhnen und Wehe dem Ziel entgegengehen muss und darf. Alles muss uns zum Guten mitwirken. Das wollen wir auch heute Morgen bekennen. So danken wir dir, dass du treu bist und dein herrlich Werk vollenden wirst, bis du wiederkommst. Gelobt sei dein heiliger Name. Vater, wir beten dich an im Namen Jesu und bitten auch für unseren Bruder, der uns heute Morgen dient. Amen. Amen. Das Thema heute Morgen lautet: Der Heilsweg über Israel zu den Nationen. Wir sind nicht die Ersten, das müssen wir uns auch immer wieder sagen lassen, denen das Heil gepredigt worden ist. Es waren schon andere vor uns und das darf uns demütig stimmen. Manchmal meinen wir ja, dass wir allein das Heil gepachtet hätten. Er hat viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Ich lese Ihnen dazu, zu dem Thema von unserem Bruder, Römer 11, die Verse 11 bis 15. Römer 11, die Verse 11 bis 15. Ich sage nun, haben sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall, damit ist natürlich Israel gemeint, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, ehre ich meinen Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verstoßung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus Toten? So viel. Jetzt wird uns Bruder Ullmann dienen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, zuerst herzliche Grüße, natürlich aus dem Erzgebirge. Bruder Weber hat es ja schon mal gemacht, aber das Erzgebirge verträgt es doppelt. Wir können also schon doppelt grüßen. Dann herzliche Grüße auch von der Gemeinde in Hannover. Einen besonderen Gruß von Bruder Barth an Bruder Messinger.
Danke.
Auf meinem Zimmer liegt ein kleiner Zettel. Da steht drauf für alle Redner hier im Haus. Eine Stunde und nicht länger. Liebe Brüder, eins kann ich Ihnen versichern, ich werde die Rede nicht ausdehnen bis Mitternacht, aber vielleicht bis zum Mittagessen. Ich werde also versuchen, das Thema sehr kurz abzuhandeln. Es ist mir eine große Freude, vor einer solchen großen Brüderzahl dieses große, gewaltige Thema, der Heilsweg über Israel zu der Nation, hier mit Ihnen besprechen zu können. Eigentlich dürften wir ja bei diesem Thema auf einer Brüderkonferenz schnell auf einen Nenner kommen. Aber die Meinungen und Auslegungen seines Wortes, die sind sehr unterschiedlich und differenziert. Wir tragen alle eine große Hypothek von Anschauungen mit uns herum. Auch Menschen, die uns begegnet sind, die haben in unserem Urteil uns vielfach beeinflusst und geprägt. Aus diesem Grunde musste ich das Umfeld noch einmal abfragen. Männer, die vor uns Aussagen gemacht haben über Israel und die Nationen. Schon über 40 Jahre kenne ich also die Kommentare, die Hefte, die Bücher von Fritz Braun, von Willi Basetag, von Abraham Boljak. Dazu kommt noch Raimund Schessel, Israel und die Weltvölker sowie Knoch. Ströder darf ich nicht vergessen, Böhmerle, Geier, Heller und andere. Es macht einem innerlich betroffen und man ist erschüttert, ob der tiefen Gegensätze, der widersprüchlichen Auslegungen. Wer Israel ist, das brauchen wir heute Morgen wohl nicht klar zu definieren. Aber die Frage, was ist mit den Nationen? Dass man den Begriff Nationen nicht nur außerhalb von Israel, den sogenannten 10 Stämmen, sehen kann, das ist nichts Besonderes. Nur sollten wir bedenken, wer die Stammeszugehörigkeit unter der Nationen hervorheben will, hat das jetzt und heute gültige Geheimnis von der Herrlichkeit des Leibes Christi aus den Augen verloren. In einer wohltemperierten Stunde haben wir manchmal die allerklügsten und gescheitesten Einfälle. Lichtvolle Gedanken sind das, natürlich. Es müssen geistlich-göttlichen Ursprungs sein. So denken wir das. Und da wir von Haus aus alle sehr demütig, hochmütig sind und uns kaum der Meinung oder der Schriftauslegung eines anderen anschließen können oder wollen, tun wir dann sehr überzeugend die neuen Erkenntnisse als etwas von oben her geoffenbartes kund. Da wird einem eine Erleuchtung zuteil und dann versucht man in einer unglaublichen Denkkonstruktion Schriftaussagen, um den selbst uns fixierten Punkt herumzuwickeln, zwängt viele Aussagen in eine Schablone und kommt dann auf die allerdümmsten Auslegungen.
Amen.
Da wir alle in unseren eigenen Vorstellungen so sehr verliebt sind, suchen wir dann im Wort Gottes nach geeigneten Aussagen. Und die sich dafür nicht eignen, ja, die versuchen wir dann passend zu machen. Wir versuchen dann, die einzelnen Schriftstellen gleich einem Fadenknäuel aufzuwickeln und dann die einzelnen Schriftstellen eben wie im Fadenknäuel einzufärben in dieser Farbe unserer Vorstellung. Brüder, wir müssen uns das heute Morgen einmal sagen lassen, auch der größte Blödsinn lässt sich mit der Schrift oder mit Schriftversen abdecken. Bitte?
Wer da ausgenommen ist.
Keiner. Keiner. Sie dürfen nicht denken, wenn ich Ihnen heute das Thema vorstelle, Sie dürfen mich hinterfragen und Sie dürfen das nicht für absolut halten. Sie müssen korrigieren. Sie müssen korrigieren und das ist also wichtig. weil wir alle in Gefahr stehen, Verkehrtes zu denken und Falsches zu sagen. Werden wir doch einmal ganz nüchtern und sündigen wir nicht, sonst laufen wir nämlich Gefahr, solche Athener zu werden, wovon Paulus spricht. In Kapitel 17, 21, das waren Leute, die ihre Zeit mit nichts anders verbrachten und ausfüllten, immer etwas Neues zu sagen oder hören zu wollen. Das ist eine ganz üble Sucht unter den Kindern Gottes. Als sich Paulus nicht von den Kindlein, sondern von den Ältesten von Ephesus verabschiedete, da spricht er eine umwerfende Mahnung aus. Ja, das denken wir gar nicht. Aus euch selbst werden Männer aufstehen, die ganz verkehrtes und dummes Zeug reden. Ist das möglich? Ist das möglich? Jawohl, das ist möglich. Bei mir und bei euch allen. Ja, die dummes Zeug reden und, ja, das ist ja immer die Tragik. Jünger, Lernende hinter sich herziehen. Es kann aber nicht angehen, wenn wir als Brüder zusammen sind, dass jeder seine Liebhabereien darlegt und verfechtet, sondern dass wir trotz unterschiedlicher Schriftdeutung das eine, was heute und jetzt Vorrang und Priorität hat, und das ist das Geheimnis des Christus, seiner Gemeinde und ihre vollendungsgemäße Ausreife. Das steht im Vorrang. Ich möchte gleich noch einmal darauf hinweisen, die Frage der Versöhnung des Alls ist keine Liebhaberei, sondern das ist eine Zentrumfrage. Und wie das Unternehmen Gottes einmal am Ende der Äonen ausgehen wird, das entscheidet sich nicht ganz hinten, sondern am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz wurde die Grundlage für die Aussöhnung des Alles gelegt. Und wenn Paulus im Korintherbrief schreibt, ich weiß nicht anders als Christus als gekreuzigt, dann ist das das Fundament, was Gott gelegt hat. Christus braucht nicht noch einmal zu sterben, sondern sein Tod ist die Zusammenfassung, die Summe, dass alle Flüche und Gerichte in Segen umgewandelt sind. Das ist also eine Botschaft, die können wir doch nicht ganz am Ende stehen lassen, sondern sie füllt schon jetzt unser Herz und stellt uns in Bewegung, mit dieser Liebe Gottes den anderen auch zu beschenken. Das Thema der Heilsweg über Israel zur Nation ist ein ungeheuer großer prophetischer Spannungsbogen. Er reicht nämlich von Abraham bis hinein in das Tausendjahrreich und die Äonen danach. Mit der Erwählung Abrahams werden nicht nur große Verheißungen proklamiert für seine Nachkommen, für Isaak und Jakob und den 12 Stämmen, dem Volk Israel, sondern auch für die Völker und Nationen, für die Generationen und Geschlechtern werden ungeahnte Segenszeiten in Aussicht gestellt. Israel kann man überhaupt nicht allein stehen lassen, denn ihre Herausstellung hat nur ein Ziel. Nur ein Ziel, damit die Völker und Nationen, und zwar alle, in ihrer Gesamtheit ins Licht geführt und einmal Gott ehren und ihn den Allerhöchsten verherrlichen. Ich habe Ihnen hier, etwas höher, eine Skizze gezeigt. Wir sehen hier Abraham. Das ist also die Geschichtslinie. Ja, das wird besser.
Noch ein bisschen weiter nach rechts rüber, bitte. Aber sonst nicht sehen können.
Die Person oder das Bild?
Das Bild. Die Person ist das Bild. Das Bild.
Ja, wenn die Person da stehen bleibt, dann sehen die es nicht.
Ah ja. Oh, lol, lass mal so. Also das ist die Geschichtslinie. Wir sehen hier Abraham mit einer zeitüberdauernden Verheißung. 1. Mose 12, später wird das dann auch wiederholt. Alle Völker, Generationen werden gesegnet, Israel zum Heil und zur Rettung der Nationen bis an das Ende der Erde. Und die Propheten, die haben denselben Blick. Da lesen wir, ich werde die Stämme Jakobs aufrichten und die Bewahrten von Israel zurückbringen. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil und meine Rettung zu sein, bis an das Ende der Erde. Der Sohn Gottes, als er kam auf Erden, macht zunächst über diese Verheißung keine Aussagen. Mit seiner Sendung beginnt ja seine Messianität, der Anbruch seiner Königsherrschaft. Er wusste, dass Israel nicht zum Segen der Völkerwelt sein kann, da sein kann, bevor es nicht zerbrochen und neu gemacht ist. Und deshalb sei er auch gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, um die Verheißung der Väter zu erfüllen. Seinen Jüngern gab er Anweisung, ja nicht auf die Straßen der Nationen zu gehen, sondern nur in den Grenzen Israel zu predigen. Aber in den Endzeitreden gibt der Herr seinen Jüngern noch manchen Hinweis. Es ist eine Prophetie und sie reicht über das Ende dieses Zeitalters hinaus. Wir denken an Matthäus 24, Lukas 21, da sitzen die Jünger mit ihm auf dem Ölberg, wo er vom kommenden Gericht spricht. Und sie waren sehr interessiert und fragen, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Anwesenheit sein und die Vollendung des Zeitalters? Die Antwort war eindeutig. Das erhoffte Königreich war nämlich nicht in Aussicht. Im Gegenteil, furchtbare Gerichtskatastrophen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat und erlebt hat, brechen herein. Und am Ende werden sie dann sehen, den Sohn des Menschen kommen, geoffenbart in Herrlichkeit. Aber nach seiner Auferstehung gibt er nochmals die Zielstellung seines Volkes an. Und zwar die Zielstellung mit der Völkerwelt. Ihr werdet hingehen und werdet zu Jüngern machen, alle Völker und Nationen, und ihr werdet sie taufen. Und wenige Stunden vor der Himmelfahrt gab Jesus auf die Frage der Jünger, ob er in dieser Zeit dem Israel das Königreich wiederherstelle, eine etwas verschlüsselte Antwort. Es ist nicht eure Sache, Zeiten, den Ablauf, Chronos, zu wissen. Es nützt euch nichts, wenn ich die Zeitabläufe und den Kairos, die bestimmte Zeit, die für euch dann gültig ist, wenn ich das euch erklären würde, wenn ich euch das alles im Einzelnen sagen wollte, ihr würdet das gar nicht ertragen können. Da würde euer Herz stehen bleiben. Vielmehr werdet ihr den Heiligen Geist erhalten und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die letzte Grenze des Landes. Steht das so da? Ja, das ist nun mal eine Frage. Im Text kann man es so übersetzen, ganz genau. Und ich habe ja, da ich das Vermächtnis von Dr. Heinrich Schädel übernommen habe, büchermäßig, da fand ich also auch die erste konkordante Wiedergabe mit einigen Inseraten von Knoch drin. Und die erste konkordante Wiedergabe hat also diesen Text mit letzte Grenze des Landes übersetzt.
Ich übersetze genauso.
Aha. Historisch gesehen müssen wir es so stehen lassen. Prophetisch aber weist es bis an die Enden der Erde. Verstehen wir? Der griechische Text lässt beides zu. Mit diesen und vielen anderen Zeugnissen könnte man den Eindruck haben, dass tatsächlich das Königreich oder die Königsherrschaft des Messias und seines Volkes kurz bevorstand. Und deshalb fragen wir heute Morgen einmal, was ist denn damals wirklich passiert, als Israel versagte und das Volk seiner Wahl aus dem Rennen genommen wurde? Unser Bibelbuch ist ein geoffenbartes Wort Gottes, und zwar von 1. Mose bis Offenbarung 22. Aber es weist bedeutende Gesetzmäßigkeiten auf. Zwei dieser Gesetze, ich nehme zwei heraus, sind besonders wichtig. Und das ist erstens das Gesetz der Perspektive, der geistlichen Fernsicht. Das heißt also, dass Ereignisse und Zustände, die weit von uns zurückliegen, in die Vergangenheit oder in die Zukunft hineinreichen, eigentlich sehr kurz beschrieben sind und deshalb auch klein erscheinen. Und zweitens das Gesetz der Komplexität. Das heißt, dass in einem Bibelvers manchmal in einem Satz Aussagen gemacht werden, wo oft unvorstellbare Zeitdehler darin eingebettet liegen. Wir sehen also hier ein Bergmassiv und sehen ganz links hier eine kleine Person, der Prophet. Der Prophet, der Seher, der sieht oft nur die Bergspitzen und hat ein ganzes Bergmassiv vor Augen, ohne die dazwischen liegenden Zeittäler erkennen zu können. Wenn wir bei der biblischen Auslegung dieser Texte, die Prophetie behandeln, diesen Sachverhalt nicht mit berücksichtigen, werden wir immer große Schwierigkeit haben, uns gegenseitig richtig verstehen zu können, weil wir versuchen, Schriftzeugnisse zeitlich und geschichtlich hintereinander ablaufen zu lassen. Wenn wir das nicht beachten, liebe Brüder, können wir zu maßlosen Missdeutungen und falschen Schlussfolgerungen kommen. Und das ist übrigens auch die große Tragik und das Missverständnis bei Bullinger und bei Willi Basetag. Ich muss das mal hier sagen. Deshalb kann man auch das Thema für heute, der Heilsweg über Israel zu den Nationen, auch falsch verstehen. Mir geht es nämlich heute Morgen nicht um die End- und Vollerfüllung dessen, was also von Abraham durch die Propheten geweissagt ist, zusammengebunden mit einem Missionsauftrag und einer Weltevangelisation und Bekehrung aller Völker und Nationen durch Israel, gemäß Matthäus 28 und Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern um einen klaren Ausschnitt davon, und das ist die Herausstellung der Gemeinde aus den Nationen als den Leib des Christus. Deshalb müsste eigentlich, das habe ich im Nachhinein erst gemerkt, als ich das Thema gesetzt hatte, müsste es heute Morgen heißen, der Heilsweg über Israels Fall zu den Nationen. Und das ist etwas anderes. Jetzt wissen wir also, um was es heute Morgen gehen soll. Und wir haben einen Übergang von einer Heilsordnung in die andere vor uns. Und darüber wollen wir noch ein klein wenig nachdenken. Wir schauen uns also nochmal die erste Skizze an, wo wir das umfassende Heil für alle Völker und Nationen durch Israel sehen. Aber wir sehen hier eine kleine Veränderung und sie ist bedeutungsvoll. Abraham, Propheten, der Sohn, und jetzt haben wir einen Einschnitt. Wir sehen hier, wie diese prophetische Linie abgekürzt wird und es zu einem ersten Etappenziel kommt. Das ist übrigens auch bei Joel der Fall. Joel schaut ja an seiner Prophetie nicht Pfingsten, sondern seine Schau reicht bis an die Enden der letzten Tage. Zu Pfingsten ist also ein Einschnitt hereingegeben, und das ist also hier bei dieser Skizze genau noch einmal. Die Änderung zeigt, dass es jetzt und heute nicht um alle Nationen geht in ihrer Gesamtheit, sondern nur um eine Auswahl aus ihr. Und das ist der erste Punkt, worauf es uns ankommt. Die theologischen Fachschulen, haben bis heute das nicht begriffen. Und die zweite wichtige Feststellung ist, dass Israel keinerlei heilsbedeutende Vermittlerrolle mehr spielt. Die Skizze zeigt uns also eine zusätzliche Gottesoffenbarung. Eine Offenbarung, die nie und nimmer Gegenstand alttestamentlicher Verheißung war. Und diese einmalige Schau des Heilsweges Gottes über Israels Fall zu den Nationen wurde nicht den 12 Aposteln, sondern einzig und allein dem Apostel Paulus enthüllt. Wir machen erstmal Licht aus. Das große Apostelkonzil, wo auch Paulus zugegen war, spricht eine deutliche Sprache. Das war also ein außerordentlicher Parteitag. Und das Schlussplädoyer, das hält der Jakobus. Ja, und Jakobus fasst zusammen. Und man ist ganz erstaunt. Der Jakobus, der mogelt den Text. Das, was er hier zu sagen hat, das steht im Eigentlichen gar nicht in den Propheten. Wie bei Petrus. Petrus hat ja auch ein Stück gemogelt. Der spricht, ich will nicht meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, sondern ich will von meinem Geist ausgießen. Da hat Petrus den Text abgeändert. Heilsgeschichtlich, verstehen wir, in die Zeit hinein aktualisiert. Und so auch bei Jakobus. Das ist ein ganz wichtiger Text. Er fasst also das, was damals auf dem Apostelkonzil da verhandelt wurde, fasst er noch einmal zusammen. Und da heißt es, dass Gott, diese Worte müssen wir bunt ausmalen, damit wir sie nicht vergessen, bunt ausmalen, mit Leuchtstift, dass Gott zuerst ein Volk aus den Völkern, und das steht nicht im Text, in den Propheten, ein Volk zuerst aus den Völkern herausnimmt, danach kommt erst Israel wieder an die Reihe und anschließend kommen alle Nationen dran. Verstehen wir die Reihenfolge, wie wunderbar der Jakobus das schon gesehen hat. Ja, und heute, da rätselt man hin und her, wo was eigentlich hingehört. Der Heilsweg des Volkes Israel lief also über die Urväter Abraham, Isaak, Jakob, über Mose und die Propheten, über das Exil nach Assyrien und Babel, bis hin zu Christus, dem fleischgewordenen Sohn Gottes. Die Weinbergarbeiter nahmen ihn aber, den Erben, und nagelten ihn ans Kreuz. Den holte Gott aus den Toten zu sich durch seine Auferstehung. Und nur ganz vereinzelt zeigte der Herr sich den Leuten. Und nur wenige waren dabei, als er nach oben fuhr. Das war kein triumphaler Himmelfahrtstag. Nein, das war eigentlich der Zeitpunkt, wo der Herr den Jüngern noch einmal alles sagen hätte können. Aber auch da waren sie nicht in der Lage, das zu ertragen, was zukünftig nach Gottes Ratschluss ablaufen sollte. Zu Pfingsten sandte der Herr den Geist als eine Teil- und Vorerfüllung der Joel-Prophetie. Aber es war eben auch nur ein Anbruch für Erstlinge aus Israel. Das Geheimnis der Christusgemeinde aus den Nationen war zu Pfingsten noch nicht enthüllt und auch nicht in Sicht. Einmal, weil es noch nicht geoffenbart war, und zum anderen, weil Israel den Prozess der Ablehnung durch ihr verstocktes Herz erst noch durchlaufen musste. Das, was durch die Propheten und auch durch den Sohn Gottes an Gerichtsworten ausgesagt war, lief nicht automatisch ab, sondern hatte einen existenziellen Hintergrund in der Boshaftigkeit ihres Herzens. Und durch die Sendung des Heiligen Geistes zu Pfingsten und seiner Ablehnung und Lästerung wurde noch einmal die ganze Tragik ihrer verstockten, verdorbenen Herzen deutlich vor Augen gemalt. Mit ihrem Widerstand taten sie das, was Gott schon vorher gekannt und geplant hat. Man muss also auch den Text in Apostelgeschichte 15 nach dem, was Jakobus da geschildert hat, sagen, denn oder hören, denn da steht, Gott sind seine Werke von Anbeginn bekannt. Nicht, dass jemand denkt, als Israel versagte, hat sich Gott irgendetwas einfallen lassen müssen. Und mitten hinein in diesen Turbulenzen ruft Gott den größten Rebell und Feind Saulus zum Glauben und offenbart ihm allergrößte Geheimnisse, die bisher keinem Geschöpf bekannt waren. Mit der Berufung und mit der Herausstellung als dieses Apostels als auserwähltes, als außerordentliches Gefäß für den Dienst an die Nationen, das Geheimnis der Herrlichkeit Christi, des Leibes Christi zu proklamieren, war Israels Gericht und Zurückstellung unumkehrbar. Natürlich ist die Frage berechtigt, ob denn Israel zurückgestellt werden musste, damit sie dann die 2000 Jahre Gefangenschaft unter den Nationen erleben können. Oder hatten sie eine Chance, diesem Gericht entgehen zu können? Wir werden mit unserer menschlichen Logik nicht fähig sein, die verschiedenen Aussagen der Propheten auf eine Ebene zu bringen. Wir denken an Jesaja, er lebte ja 700 Jahre vor Christus und schreibt in Kapitel 6, das Herz dieses Volkes, das ist verstockt. Und Gott hat ihnen ein Narkotikum, steht da, verabreicht, das sie nicht sehen und hören können. Paulus nimmt nun dieses Zeugnis herüber in der Apostelgeschichte und sagt, das ist die heutige Situation. So ist es. Der Heilsweg mit Israel ist zu Ende und der Heilige Geist hat die rote Lampe am letzten Wagen angehängt. Ich vergleiche ja oft die beiden Heilslinien oder auch die beiden Heilsträger mit Eisenbahnzügen. Der Israelzug war 2000 Jahre früher auf der Strecke als die Gemeinde. Und durch die Weichenstellung wurde dieser Israelzug ins Abseits auf das tote Gleis gestellt. Er verschwand in der Dunkelheit der Geschichte. Die 12 Apostel, die waren sich darin alle einig, dass das Pfingstgeschehen mit der Ausgießung des Geistes die Erfüllung alttestamentlicher Verheißung sei. Wie sollten sie es anders verstehen? Dass es aber noch einmal eine Unterbrechung geben soll, wo sie als Volk regelrecht von der Bildfläche verschwinden werden, das konnten sie nicht fassen. Es war ihnen einfach nicht geoffenbart. Das führte zu großen Auseinandersetzungen, zu Streitereien unter den gläubig gewordenen Juden und der Nationengemeinde. Auf der einen Seite lief die Botschaft, tut Buße, glaubt an den Herrn, dass ihr Vergebung der Sünde habt, lasst euch taufen, damit die Zeiten des Heiles wiederkommen, aber dass der geheime Wille Gottes und sein Vorsatz darin bestand, aus Israels Fall uns Nationen die Rettung und das Heil zu geben, das war keinem Menschen bisher bekannt. So wie den Jüngern der Leidensweg und das Sterben am Kreuz des Gottessohnes nicht einleuchtete, genauso war ihnen der neue Heilsweg, der über Israels Verstockung zu den Nationen führte, ein Ärgernis. Als Israel auf das tote Gleis geschoben wurde, gab es einen heilsgeschichtlichen Übergang mit einer ungeheuren Tragweite und Konsequenz. Menschlich gesehen schien die weitere Erfüllung alttestamentlicher Verheißung von der Entscheidung Israels abzuhängen. Aber göttlich, heilsgeschichtlich gesehen, stand Israels Blindheit, Verstockung und Wegführung in dem Ratschluss Gottes schon längst als verankert fest. Nicht erst mit der Apostelgeschichte 28 begann der Fehltritt, das Versagen, die Niederlage, der Verlust, die Verwerfung, der Fluch, der Absturz, das weggeschleudert werden, sondern die Weiche für Israels Zurück- und Beiseitestellung, die ist schon viel früher erfolgt. Bekanntlich ist ja der Römerbrief vor Apostelgeschichte 28 geschrieben wurden. Und da heißt es in Römer 11, 12, wir haben es gelesen, durch Israels Fall ist uns Nationen das Heil und die Rettung geworden. Das ist eigentlich der biblische Hintergrund unseres Themas heute. Und wir fragen wiederum, was ist denn damals wirklich passiert, als Israel, das Volk seiner Wahl, unter Gericht gestellt wurde? Und Geheimnisse von unvorstellbarer Wichtigkeit bekannt wurden. Als Israel ins Exil unter die Nation geschickt wurde, versank das gesamte Heilsangebot in Bezug auf das Königreich mit Gesetz, mit Gebot, mit Taufe und den vielen Verheißungen. Sie sehen also hier die zwei Straßen, wir können sie auch Eisenbahnlinien nennen, ist egal. Ich habe sie jedenfalls so gezeichnet. Die rote Linie ist also die Strecke Israels. Die Zurückstellung, die Verstockung und dann, wir erleben also die teilweise Wiederannahme. Und dann oben die blaue Linie, die Gemeindelinie, beginnt mit Erwählung, Berufung und führt in die göttliche Bestimmung hinein. Wir sehen also hier eine deutliche Weichenstellung. Ich habe einen Kreis gezeichnet. Das ist also die Zurückstellung und der Gerichtsweg durch die Wüste der Nationen. An diesem Wendepunkt ist eine gottgewollte Schriftteilung ist gegeben und unablässig, weil man nicht ohne weiteres Aussagen und Verheißungen, die eine andere Heilszeit und eine andere Körperschaft betreffen, auf die Ebene der Nationengemeinde übertragen kann und darf. Und wenn man es durchaus machen will, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Aussagen voller Widersprüche sind. Das von den Propheten und auch von Jesus verkündige Gericht nahm also nach Pfingsten seinen Lauf. Israel wurde mit einer Decke zugedeckt. Es wurde zurückgestellt und auf das Todegleis geschoben und erlebte eine 2000-jährige Gefangenschaft oder einen Holocaust unter den Nationen. Und nun ließ Gott den Gemeindezug aus den Nationen aus seiner Verborgenheit heraustreten. Er brauchte also diesen Zug nicht erst zu bauen. Nein, der war schon längst fertig. Schon vor Beginn der Zeitalter und Äonen und Generationen war er das Herzstück unseres Gottes. Da war die Gemeinde schon existent bei Gott und in Gott. Diese Gemeinde ist nicht die traditionelle Fortführung alttestamentlicher Verheißung, steht nicht an Israels Stelle, sondern ist etwas ganz Neues, bisher nicht geoffenbartes Geheimnis. Dass die Nationen einmal mit dem Evangelium betraut werden sollen, na, das war ja kein Geheimnis. Das steht in allen Propheten steht das. Ja, breit und deutlich. Aber dass eine Auswahl aus den Nationen den Leib und Körper des Christus bilden, die Vervollständigung dessen, der einmal alles in allen vervollständigt, das war keinem sterblichen Menschen bisher geoffenbart worden, als allein dem Paulus. Diese Gemeinde ist für den Vater das wichtigste Instrument, wodurch er in seinem ganzen Christus, Haupt und Glieder, alle gegebenen Verheißungen realisieren und erfüllen wird. Gott ließ diesen neuen Zug der Nationengemeinde aus der Verborgenheit herausfahren und gab diesem Zug auch eine ganz andere Zielbestimmung. Nicht mehr die Erde, nicht mehr das Globale, nicht mehr das Irdische, sondern die Himmel und die Herrlichkeit Gottes, das Universale und Unsichtbare. An dieser Kreuzung, wo Israel beiseite gesetzt wird und die Nationengemeinde in Erscheinung tritt, haben wir die tiefgreifendsten Missverständnisse. Wie viel dürfen wir denn eigentlich von Israels Hausordnung mit auf die Ebene der Gemeinde herübertransportieren? Wie viel denn? Können wir ja fragen. Können wir das Gesetz mit herübernehmen, die Beschneidung, das Halten von Feiertagen, den Sabbat, die 10 Gebote, nicht wahr? Aus der Beschneidung hat die Kirche das Taufen gemacht. Ja, das ist schon ein Stück, was herübergenommen wurden. Ja, und die Feiertage, die Christenheit kann ja auch nicht ohne Feiertage sein, nicht wahr? Und den Sabbat, ja, den Sabbat, aus dem Sabbat hat man dann den ersten Tag der Woche gemacht. Ja, und das ist der Sonntag. Und das ist eine Finde. Das gibt's überhaupt in keinem, das gibt's überhaupt nicht in der Schrift, den ersten Tag der Woche. Ich habe mir die Mühe gemacht. Geschätzter Langenberg übersetzt gerade Apostelgeschichte 18. Sie kamen zusammen am ersten Tag der Woche, um das Brot zu brechen. Was steht im Text? Sabbat. Die Urgemeinde kannte nur den Sabbat. Den ersten Tag der Woche ist eine regelrechte, ja, Erfüllung. Es steht weder Siebener da, weder Erster da, es steht immer Sabbat da. Der Sonntag wurde als gesetzlicher Feiertag, damit man nichts mehr mit jüdischen Traditionen zu tun hat, im Jahr 321 von Kaiser Konstantin eingeführt als gesetzlicher Feiertag. Vorher feierte die Gemeinde nur den Sabbat. Wir haben den Sonntag und sind sehr dankbar, dass wir ihn haben, weil die Gemeinde Gottes zusammenkommt. Aber biblisch ist er nicht abgedeckt. Was dürfen wir herübernehmen? Was dürfen wir herübernehmen? Die christusgläubigen Israeliten, jetzt führen wir mal gut zu, die christusgläubigen Israeliten und Juden, obwohl sie eben auch aus Glauben gerechtfertigt sind, wie wir aus Nationen, sie behalten ihre jüdische Identität in der Beobachtung des Gesetzes, zum Beispiel des Sabbats, der Beschneidung, der Nahrungsfrage und vielem anderen. Ich möchte das noch einmal betonen, dass durch den Glauben gerettete und gerechtfertigte Juden und Israeliten eine andere Lebensweise haben und in der Bindung und Beachtung zum väterlichen Gesetz bleiben, auch wenn sie Glieder an dem Leibe des Christus sind. Wir haben noch einige Tage Zeit. Ja. Diesen gläubigen Juden aus ihrer Verwurzelung herauszureißen und sie zum Konvertieren als Christ zu zwingen, das war bis heute kirchengeschichtlich ein Verbrechen. Das war ja gerade die Tragödie auch bei Martin Luther. Anfangs stand er ja den jüdischen Vorstellungen sehr wohlwollend gegenüber, aber als er sah, dass die Juden sich nicht zu Christen machen ließen, da wurde er zum größten antisemitischen Theologen. Wer nachlesen will, das ist also die größte Schmähschrift, die Juden und ihre Lügen, das kann man gar nicht in Worte fassen, was da ausgedrückt ist. Wo ihr einen Juden trefft, dann schlagt ihn nieder, das ist der leibhaftige Teufel. Zündet die Synagogen an. Ja, das ist also das, was auch im Dritten Reich die Nazis als Geist ein Stück mit herübergenommen haben. Ja, also hier habe ich jahrzehntelang in dieser Thematik gearbeitet und weiß, was ich hier sage. Der Name Judenchrist ist sowieso eine zweifelhafte Formulierung. Ich meine Christ institutionell. Die meisten christlichen Institutionen haben versucht, die Juden zu Christen zu machen. Und das hat keine biblische Grundlage. Ich sage institutionell. Und heute, heute machen die messianisch christusgläubigen Juden genau denselben Fehler. Indem sie die Nationengemeinde nach Jerusalem mit dem Gesetz und den 10 Geboten zusammenbinden wollen. Verstehen wir? Wir haben den Fehler gemacht, wir wollten sie entjuden. Und die christusgläubigen Juden in Israel, die lassen uns nicht als selbstständige Gemeinde stehen. Da kann Paulus fuchswild werden im Galaterbrief. Was kann er sagen? Wenn ihr wieder anfangt, mit Beschneidung, mit Taufen, mit Dingen anzufangen, die mit Händen an eurem Fleisch da etwas bewirken, ihr habt Christus verloren. Ihr seid abgetrennt. Ihr seid aus der Gnade gefallen, wenn ihr anfangt, wieder in das jüdische Ritual zurückzufallen. Der letzte Dienst von Ludwig Schneider an dieser Stätte war für mich eine Erschütterung. Es war für mich eine Tragödie, uns als Nationengemeinde die jüdische Gesetzeshaushaltung erneut aufzubürden. Brüder, wenn wir nicht mehr darüber wachen, was uns als Leibesgemeinde aus den Nationen von Gott in Gnade gewährt wird und wurde, wird es so werden, wie Paulus aus Rom schreibt, von mir haben sich abgewandt eines Tages alle, die in Asien sind. Und bei meiner Verantwortung, wer stand dabei? Niemand. Sie verließen mich alle. Die Gemeinden, die sind doch keine Atheisten geworden. Gar nicht, ja. Was sind sie? Sie sind in der gesetzlichen Beobachtung wieder zurückgefallen. Ja, sie haben also das geoffenbarte Evangelium der Herrlichkeit durch Paulus wieder in eine gesetzliche Abhängigkeit gestellt. Wer in dieser Problematik mal in Schrift Hinweis haben will, wissen wir, Apostelgeschichte 21, da wird ja dem Paulus nachgesagt, er würde den Juden das Gesetz nehmen. Und das war nicht wahr und nicht richtig. Und da steht dann anschließend, den Juden bleibt die Beobachtung des Gesetzes den Nationen aber ist dereinst kein Zahn verlegt. Hier merken wir die doppelte Lebensweise. Wir greifen noch einmal zurück auf das Bild dieses Eisenbahnzuges. Ich habe also an diesem Gemeindezug der Nationen, ja, da habe ich einen Wagen angehängt. Ich habe einen Wagen hinten angehängt mit der Aufschrift Israel. In diesem Wagen finden wir die Auswahl aus Israel, die zur Leibesgemeinde gehört. Aber sie hat ein eigenes Abteil oder sie hat einen eigenen Wagen mit gleicher Zielbestimmung. Nur ihre Lebensweise im irdisch sichtbaren Bereich ist anders als bei uns, den Glaubenden aus den Nationen. Das war so, das ist bis heute so geblieben. So, jetzt wird's interessant. Ich lasse also hier auf der La Höhe mal einen Zug losfahren. Das hat's noch nicht gegeben. Einen Eisenbahnzug. Ja. Die La Höhe, was ist die La Höhe? Steht unten dran. Bibelkonferenzstätte, genau. Ich mache heute mal aus der La Höhe einen Bahnhof. Einen großen Bahnhof, nicht einen Sackbahnhof, wo ihr Leben zu Ende ist, sondern wo sie einsteigen können und dürfen in einem großen Zug, einem Gemeindezug. Und solange eben Brüder und Gemeinde noch da sind, haben sie Chance, in diesen Zug einzusteigen. Ich möchte sie, ich kenne sie ja nicht.
Ich hoffe drin.
Bitte?
Ich hoffe da drin in den Zug.
Du hockst drin? Ja, also... Ja, also wenn das Bild kann man wunderbar aus, das kann man wunderbar ausbauen, selbstverständlich. Mit Ruhbahn, manche sitzen nur unter mit Ruhbahn, essen sich dick und voll.
Ja. Fahrzeugabteil hast du ja gar nicht drin.
Beim Gemeindezug?
Ja, bei dir nicht.
Ja, hier nicht. Aber im Gemeindezug ist schon auch ein Schlafabteil. Jedenfalls. Es wäre ja sehr schön und Gott wäre verherrlicht, wenn alle, die hier wären, in diesem Zug sitzen würden. Aber ich kenne sie ja alle nicht. Aber ich möchte Sie bitten, da jetzt eine angenehme Zeit ist, Gnadenzeit, haben Sie die Chance, in diesem Gemeindezug noch einzusteigen.
Aber ich darf auch zum Fenster rausgucken.
Ja, selbstverständlich können wir uns die Welt anschauen. Das ist also, ich habe ja Fenster reingemalt, guck doch erst mal den Zug richtig an.
Also ich habe ein Fenster dazu, ich gucke auch raus. Ja,
Frage, wissen wir, dass Gottes Gnade uns hier einen Platz gegeben hat in diesem Zug? Wissen wir das? Und haben wir auch eine gültige Fahrkarte? Haben wir eine? Ich hoffe, dass Sie nicht sagen, ich bin irgendwo in einer Kirche angestellt. Denn die Karte zählt nicht. Ja. Zählt auch nicht, wenn Sie sagen, ich bin getauft. Die zählt auch nicht. Was zählt denn für eine Karte? Epheser 2,8. Durch Gnade seid ihr gerettet. Wodurch? Mittels des Glaubens. Eine Fahrkarte, dass also ich im Glauben an das, was Christus am Kreuz vollzogen habe, das ist die einzig gültige Fahrkarte. So, und jetzt lasse ich also diesen Gemeindezug mal aus der Verborgenheit herausfahren. Den hat es also bisher nicht gegeben. Er kommt aus der Unendlichkeit, aus dem Herzen Gottes heraus. Die Gemeinde war, bevor wir den ersten Luftzug gemacht haben, waren wir in Gottes Herzen existent, Sie und ich. Beten Sie doch einmal den Gott und Vater darüber an, dass wir doch nicht um unser Selbstwillen hier in der Bank sitzen, sondern dass er uns in diesem Zug mit einem ganz bestimmten Ziel nach oben führen will. Nicht damit wir ein frommes, schönes Dasein, gemütliche Reise machen, sondern damit wir dann fähig ausgebildet werden für die göttliche Bestimmung. Hinten habe ich einen Wagen rangehängt, Israel. Ich habe hier auch eine kleine Öffnung gemacht. Am Bild können Sie also das sehen. Ich werde also jetzt abschließen mit dieser Frage. So weit der Heilsweg über Israels Fall zu den Nationen. Dieser neue Gemeindezug, Gemeindezug begann seine Stadt nicht mit Pfingsten. Da war von all dem Neuen noch nichts zu sehen. Erst mit der Verstockung und Zurückstellung Israels wurde uns Nationen die Rettung und das Heil in Christo übertragen. Der Gemeindezug begann also viel später seine Fahrt, als die meisten annehmen. Die Schrift nennt uns aber keine Uhrzeit und auch kein Datum, wann das Geheimnis der Christusgemeinde als Leib und Körper gelüftet wurde. Nur eins wissen wir, dass der neue Heilsweg zu den Nationen nicht über die 12 Apostel lief, sondern Gott hat sich dafür den größten Sünder herausgesucht und ihn zum Fahrdienstleiter, zum hauptverantwortlichen Regisseur, zu einem weisen Architekten und Auserwählten und Beauftragten Gottes gemacht. In Timotheus 1, 1. Timotheus 2, 7 spricht er davon, dass ich dazu gesetzt bin, als Herold und Apostel, ich rede die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und in Wahrheit. Apostelgeschichte 26, und ich nehme dich heraus aus diesem Volk Israel und sende dich weit weg zu den Nationen. Der aufmerksame Bibelleser findet in Epheser 3 sehr seltsame Töne. Da heißt es immer wieder, mir, mir, ich, mein, ich, mir, mir. Das klingt da sehr, sehr egoistisch. Aber bei Paulus hat das seine Berechtigung, weil das mit Gottes Offenbarung zusammengebunden ist, die bisher keinem Menschen kundgetan wurde. Auch im Galaterbrief, da schreibt er sehr deutlich davon. Ich zitiere einmal nach verschiedenen Übersetzungen. Da heißt es, Kapitel 1, 9 bis 12, ich tue euch aber kund, bekannt. Brüder, ich gebe euch die Versicherung, ich erkläre euch, ich weise euch darauf hin, ausdrücklich mache ich euch darauf aufmerksam. Ich muss das noch einmal unterstreichen, damit ihr es genau wisset, um was es denn hier geht. Dass das von mir verkündigte Evangelium nicht menschengemäß, nach Menschenart ist, es ist keine menschliche Lehre. Ich habe sie auch nicht erfunden oder aus der jüdischen Tradition umgeschrieben. Kein Mensch hat sie mir vermittelt, auch die hohen Apostel in Jerusalem nicht. Ich habe sie von niemandem übernommen. Keiner hat mich darin unterwiesen und belehrt. Nicht eine einzige Stunde habe ich an einer theologischen Fakultät Unterricht genommen. Sondern, wie heißt es, durch Offenbarung vom Himmel her, durch Hüllenhinwegnahme, Apokalypse von oben her, wurde es mir bekannt gemacht. Paulus ist also nicht nach Jerusalem gerannt und hat sich von den 12 Aposteln die Hände auflegen lassen, ist dort ordiniert worden. Vielmehr erfahren wir, dass dieses besondere Evangelium, was vor den Äonen und vor Generationen in Gott verborgen war, in der dafür bestimmten und geeigneten Zeit Kairos proklamiert und zur Einsicht freigegeben wurde und nun durch die Predigtverkündigung, die ihm anvertraut worden ist, nach Befehl und Anordnung Gottes, des Retters, der Gemeinde als unermesslicher Reichtum geschenkt ist. Das steht in Titus 1, Vers 3. Aber Paulus hat nicht nur vom Himmel her die Gemeinde geoffenbart bekommen, Gott hat ihn selbst, übrigens auch Johannes, nach oben geholt und zeigt ihnen vom Himmel her die ablaufenden Ereignisse. Dabei war das Blickfeld des Johannes auf Patmos in der Hauptsache die Erde mitsamt den Gerichten und den Wiederherstellungen am Ende der Äonen. Paulus durfte viel, viel weiter zurück in die Vergangenheit und hinein in die Zukunft schauen.
Johannes, einen Augenblick, du wirst wahrscheinlich noch ein paar Stationen weiterfahren, ja?
10 Minuten noch.
Dann würde ich sagen, singen wir zwischendurch gerade einen Kanus. Ist ja, ist gestattet, dass wir mal auf einer Station Halt machen. Und in dem Zug dürfen wir auch mal singen. Schon mit einer Perspektive darum, den Kanon lobet und preiset ihr Völker den Herrn, denn wir sind Repräsentanten aus diesen Völkern und Nationen. Ja? Einmal zusammen und dann in drei Gruppen. Ja, wer aufstehen möchte, bitte.
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Lobet und preiset. ihr Völker, den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker, den Herrn. Freuet euch einer und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn.
So, schön.
Wir erinnern uns die prophetische Schau. Man sieht also oft nur die Bergspitzen. Der Einzelne bekommt von oben her geoffenbartes Wort kund. Aber bei Paulus und bei Johannes ist das anders. Sie werden nach oben genommen. Und wir schauen uns jetzt mal das in ein Bild an. Ich habe das mal so gezeichnet. Sehen Sie? Er bekam eine Panorama- und Totalschau nach rückwärts, was vor den Äonen und Schöpfungen war. Rückwärts und vorwärts und durfte den gesamten Liebesplan Gottes in seinem gesamten Vorsatz enthüllen. Er durfte als erster und auch als einzigster schauen, was Gott vor den Äonen und Schöpfungen gedacht und gemacht hat. Und ihm wurde geoffenbart, was der Vater in der Vollendung aller Zeitläufe und Äonen als Ziel erreichen wird. Nämlich Gott alles, seine gesamte Herrlichkeit, seine Größe, seine Wonne, seine Liebesenergie, seine Glückseligkeit, die zuerst nur in ihm gewohnt hat, zuletzt in der Vollendung in allen wohnt. Ja, in allen sein wird. Keinem Geschöpf wurde jemals die Dimension der Liebe und des Erbarmens Gottes so klar enthüllt wie dem Apostel Paulus. Von oben als Apokalyptiker empfängt er die tiefsten und letzten, aber auch die verborgensten Liebesgedanken und Herzensentschlüsse des Vaters, nämlich den Vorsatz Gottes, den er in Christo gefasst hat, das ganze All lebensmäßig, organisch dem Haupte unterzustellen, wo die Gemeinde heute und jetzt schon als Erstling und Anbruch ihren Platz hat. Gibt's größere Botschaft? Ich frage mal hinein, gibt's größere Botschaft? Der Heilsweg über Israels Fall zu den Nationen war eine Bekanntgabe und Veröffentlichung tiefster Geheimakten und Archivpläne von den Gedanken, Absichten, Ratschlüssen und Vorsätzen Gottes. Keinem Engel oder keinem anderen Geschöpf war es erlaubt, da hineinzuschauen. Weder Abraham noch David noch die 12 Apostel hatten Kenntnis davon. Es könnte ja leicht jetzt einer auf den Gedanken kommen, für uns ist also das Pauluswort die höchste Bedeutung. Es geht also uns nur noch um Paulus. Bei der Beantwortung dieser Frage geht es nicht um die Wertigkeit, sondern um die Wichtigkeit, was Vorrang und Priorität hat. Alle Schrift ist Gott gehaucht und ist Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit. Aber den Höhe- und Gipfelpunkt göttlicher Offenbarung haben wir eben in den Paulusbriefen. Er schließt den biblischen Kanon ab. Und deshalb gibt es nichts mehr durch Visionen und andere Kundgebungen hinzuzufügen. Klarer kann es wohl kaum ausgedrückt werden, wenn es in Kolosser 1, 25 bis 27 heißt, Christus und sein Leib, das ist die Gemeinde, deren Diener, malen wir es doch bunt aus, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden, ja, zum Abschluss zu bringen. Da hat irgendetwas noch gefehlt. Und Paulus wurde gegeben, dieses gefüllte Wort Gottes, diesen biblischen Kanon zum Abschluss zu bringen. Wenn wir ein Haus bauen und das Dach fehlt, da sagen wir, ja, na, das geht doch nicht, das ist doch unvollständig. Ich war noch nicht in einer Montagehalle von VW und Mercedes, wenn die Auto also das Werk verlassen. Ich weiß nicht, was als letztes rangeschraubt wird. Es könnte sein, es sind die Räder. Es könnte sein. Können Sie sich vorstellen, ein wunderbares Auto, ein Sechszylinder mit 300 PS, alles drinne. Ja. Aber ohne Räder, was ist das? Was ist das? Die Räder sind die Komplettierung, die Vervollständigung des Autos. Wodurch ist denn nun das Wort Gottes vervollständigt, vollendet worden? So fragen wir. Wodurch denn? Doch nicht etwa durch die Gleichnisse Jesu oder durch die Bergpredigt, sondern es steht im Text anschließend. Durch das Geheimnis, welches von den Äonen und Generationen her verborgen und verhüllt war. Jetzt aber, überlegen wir, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart ist. Und an anderer Stelle geht es nicht um eine Elite, die sich hier in der Lahe zusammensetzt, sondern da geht es um alle Heiligen, damit sie alle hingelangen. Nicht nur eine Elite hier, dem Geist Gottes geht es doch nicht nur um die paar Männchen, die hier sitzen, sondern damit die Gesamtgemeinde, ein jedes Einzelne, hingelangt. Denen Gott will kundtun. Wir rätseln immer, was Gott will. Gestern Abend, was will Gott? Rätseln wir immer. Hier steht's doch. Gottes Wille, Absicht, seine Liebeswonne besteht darin, uns das Herz zu füllen mit unerzählbarem Reichtum. Dessen, was vorher verborgen war, was keinem Geschöpf enthüllt war. Gott will es kundtun, welches der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnis sei unter den Nationen. Hier haben wir es wieder. Welches ist? Christus in euch. Christus in euch. Die Hoffnung der Doxa. Die Hoffnung der Herrlichkeiten. Ja, der Fürstlichkeiten. Der geistlichen Mächte. Die Hoffnung dieser Welten. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, und diesen Christus verkündigen wir. Stimmt das? Stimmt das? Verkündigen wir diesen Christus in den Gemeinden? In den Gemeinden? Ja, da sagen wir, ja, die sind doch noch nicht so weit, ja, in aller Welt. Wodurch sollen sie denn wachsen, wenn wir ihnen diese Botschaft nicht bringen? Der Mensch wächst ja durch die Botschaft hinein. Walter, du willst was sagen?
Christus in uns. Der Herr ist mein Hirte, ist zu wenig.
Aber auch ein ganz großer Trost.
Natürlich.
Ja. Wenn ich also ganz allein in der, Manfred, ganz allein in der Hasenheide übernachten muss, ganz unten im Keller, da freue ich mich und bete dem Psalm, du bist mein Hirte neben mir, er bewacht mich.
Die Hasenheide, ganz allein, das ist toll.
Du hast dich auch gefürchtet.
Das ist nicht wahr.
Ich habe eine Kassette, wo du das sagst. Und da hat es nämlich in der Hasenheide rumort. Und da hat er aus lauter Angst dann an Dampfrohren geschlagen. Ja. In Reutlingen hast du das so zu Besten gegeben. Ja.
Weil es rumort hat, auch nicht wegen der Hasenheide.
Ja, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diesen Christus haben wir zu Botschaften, zu Herolden. Nur vom Neuen Testament her, das ist ein Satz, den möchte ich nochmal wiederholen, weil es gegenteilige Überzeugungen gibt, nur vom Neuen Testament her vermögen wir das Alte Testament zu verstehen. Umgekehrt ist dieser Satz nur relativ richtig. Ich möchte Ihnen das noch mit einem Bild verständlich machen. Jeder Physiker und Mathematiker kann uns das erklären, dass eine niedere Dimension niemals die nächst höhere Dimension durchdringen oder auch verstehen und begreifen kann. Also ich bin kein großer Zeichner. Zwei Dimensionen, eine Linie oder eine Ebene. Nehmen wir mal an, eine Ameise. Eine Ameise läuft von A bis B. Ein Zweidimension. Ich werd Ihnen das erklären. Zweidimensionale Wesen, die können entweder von A nach B oder von B nach A laufen. Das ist hin und her. Die sind an die Fläche gebunden, sind zweidimensionale Wesen. So, und jetzt kommen wir als dreidimensionale Wesen und laufen dieser Ameise, da versperren ihn den Weg. Wir treten mit unserem Fuß herein. So, auf einmal sagt die Ameise, was ist denn jetzt passiert? Ich habe ja gar nichts gesehen. Jetzt ist auf einmal meine Straße, die haben ja solche Straße, die ist auf einmal versperrt. Was ist denn eigentlich jetzt passiert? Zweidimensionale Wesen können niemals die dritte oder nächsthöhere Dimension verstehen. So.
Menschen sind auch nur zweidimensionale.
Dem Geist nicht. Wir gehören zu einer dreidimensionalen Welt. Und können wohl auch dreidimensional sehen. Sonst wäre es schwierig, mit dem Auto durch die Straße zu fahren. Wenn jetzt, ja, im geistlichen Bereich bedeutet das also, oder mal anders, das ist die eine Ebene. Die andere Tatsache ist, dass jede höhere Dimension die niedere umschließt und durchdringt, aber niemals umgekehrt. Im geistlichen Bereich bedeutet das nun, dass die paulinische Offenbarungsebene alle anderen Aussagen der Schrift einschließt und durchleuchtet. Das heißt, dass wir nur auf dieser Offenbarungsetage die Heils- und Liebesgedanken Gottes innerhalb und außerhalb der Zeitläufe und Äonen und aller Schöpfungsräume erkennen und beurteilen vermögen. Und es ist unmöglich, von unten Aussagen zu machen, wie es oben aussieht. Sie haben ja alle schon einen Berg bestiegen, ja? Das ist ja ganz einfach. Wenn da zwei Freunde auf einer Bergwanderer sind und der eine ist also sehr gewichtig, der kann nicht so schnell, ja, und der obere, der schreit von oben nach unten, ich sehe einen wunderbaren See. Das kann der untere ja gar nicht. Das ist viel weiter unten, ist das. Und zum Schluss noch die letzte Skizze und dann sind Sie erlöst. Das ist also eine Skizze von dem Bibelhaus. Jede Schöpfungsetage hat eine eigene Offenbarungsebene. Gott verkehrt also mit der unsichtbaren Engelwelt anders als mit den Menschenkindern. Und Gottes Umgang mit seinem Sohn war anders als dann später mit den Schöpfungen. Zu Israel hat er durch die Propheten geredet. Und die höchste Offenbarungsebene, die haben wir auf dem Boden der Gemeinde. Hier ist überragendes, unüberbietbares, nicht zu fassendes für einen jeden Einzelnen bereitgestellt. Paulinisches Evangelium ist höchste Gottesoffenbarung und sie zeigt uns in einmaliger Weise den Heilsweg Gottes über Israels Fluch hinein zu einer Gemeinde, die den Leib und den Körper des Christus bildet. Sie ist gleichsam die Vervollständigung dessen, der das All in allem herrlich und wunderbar vollenden wird. Es ist unser aller Flehen zum Vater, dass er uns in diesen Tagen das Herz dafür öffnet, für das Übermaß an Herrlichkeit des in uns wohnenden Christus und seiner zielgemäßen Ausgestaltung hinein in das Bild. Dazu sind sie berufen und dazu sind wir in diesen Tagen miteinander beisammen, uns aufmerksam zu machen für das, was Gott in uns in einer wunderbaren Weise anvertraut und als Botschaft weitergeben will. Der Herr segne sein Wort. Amen.
Amen.